Bevor wir mit der Predigt und dem Bibeltext anfangen, machen wir mal ein kleines gedankliches Experiment. Also das war jetzt nicht meine Idee, das habe ich geklaut aus einem Buch von Jörg Albrecht, das heißt der 23. Psalm. Also, jetzt das Experiment. Stellt euch mal vor, ihr bekommt plötzlich und unerwartet eine Gehaltserhöhung von 500 Euro netto monatlich. Also Monat für Monat 500 Euro mehr. Da entstehen plötzlich ganz neue finanzielle Spielräume. Ihr könnt Anschaffungen machen, die ihr bisher nicht realisieren konntet. Was würdet ihr denn mit so 500 Euro machen? Naja, nun können wir schlecht abfragen, was Sie...
Trampolin kaufen.
Nun können wir schlecht abfragen, was jeder von euch mit dem zusätzlichen Geld machen würde. So wollen wir die Geschichte weiter ausschmücken. Wir erzählen weiter, wie es für den glücklichen Empfänger der Nachricht, nennen wir ihn mal Max Mustermann, Familienvater mit Frau und zwei Kindern, weiterging. Wir nennen ihn Max Mustermann, um ihn nicht mit irgendwelchen lebenden Personen und bekannten Personen in Verbindung zu bringen.
Welche Pläne hat denn der überglückliche Max? Max will zum Beispiel für einen tollen Urlaub mit der ganzen Familie sparen. Max denkt daran, endlich das Familienauto, was schon 350.000 Kilometer auf dem Buckel hat, durch einen Neuwagen zu ersetzen. Auch will er etwas Geld zurücklegen für den Führerschein der Kinder. Der kostet ja immer eine ganze Menge. Und endlich können sie eine größere Wohnung mieten.
500 Euro im Monat mehr, das würde bedeuten, die Familie Mustermann könnte sich so einiges leisten, was sie bisher zurückstellen musste. Nicht alles, aber 500 Euro, das verändert eine ganze Menge.
Max Mustermann ist erstmal glücklich und voller Pläne. Er möchte die Welt umarmen und auch seinen Chef. Er empfindet Dankbarkeit, dass seine Leistung auf diese Weise anerkannt und honoriert wird. Eigentlich hat er das doch auch verdient. Er hat gute Arbeit geleistet, sich angestrengt, wenn es nötig war, und Überstunden gemacht, ohne zu murren. Er hat sein Bestes gegeben und nun hat es sich endlich ausgezahlt.
Wie gesagt, er ist glücklich und er möchte die Welt umarmen. Doch dann erhält er auf einmal eine Information, die ihn abstürzen lässt. Vorbei ist es mit der Freude und Dankbarkeit und den Hochgefühlen. Er stürzt emotional ab. Und was meint ihr wohl, was passiert ist? Oh ja, das könnte was sein. Es ist nämlich so, es bleibt alles beim Alten. Bei der Gehaltserhöhung von 500 Euro bleibt, aber der Kollege, der hat 1.000 bekommen. Und innerhalb von eines Sekundenbruchteils verwandelt sich sein vermeintliches Glück in Enttäuschung. Obwohl er immer noch 500 Euro mehr hat, empfindet er keine Freude mehr. Stattdessen ist er wütend, dass der andere 1.000 Euro bekommen hat. Und damit hat Max Mustermann in seiner Wahrnehmung 500 Euro verloren und nicht gewonnen.
Wie kommt es dann, dass wir eigentlich grundlos emotional so abstürzen können?
Wir leben ein Leben, in dem wir ständig mit Botschaften bombardiert werden, die uns sagen wollen, was wir alles nicht haben, um glücklich zu sein. Aber andere haben das. Kluge Psychologen verkaufen ihr Wissen an Unternehmen, die uns mit Botschaften bombardieren, die uns sagen, was wir alles nicht haben, um glücklich zu sein und andere bereits haben.
Es mangelt uns an so vielem. Es mangelt uns an einem iPad, es mangelt uns an einem BMW Cabrio, es mangelt uns an einem Eigenheim mit Swimmingpool, es mangelt uns an einem Deo, das 72 Stunden vorhält.
Wenn einer sich so lange nicht wäscht, dann hat er das Deo aber bitter nötig.
Wir haben Mangel, bitteren Mangel. Es mangelt uns an Kopfschmerztabletten, Shampoos, Hustenbonbons, Abführmittel, Schweizer Käse, Burgunder Rotwein, Coca-Cola, Adidas-Schuhe. Werbestapel, die Woche für Woche in unserem Briefkasten landen, erzählen uns, an was wir alles Mangel leiden.
Also früher, da gab es einen Bäcker und er hatte die Aufgabe, die Menschen satt zu machen. Heute hat der Bäcker vor allem eine Aufgabe. Er muss die Menschen hungrig machen, sonst verkauft er nichts.
Unser Fühlen, unser Befinden und unsere Bedürfnisse werden gesteuert vom Mangel. Um wirklich glücklich zu sein, fehlt uns etwas. Aber haben wir das Fehlende, leiden wir weiter unter Mangelerscheinungen. Sofort gibt es etwas Neues, an dem es uns mangelt. Leben bedeutet dann, von einem ungestillten Verlangen zum nächsten zu hetzen, ohne wirklich jemals zufrieden zu sein.
Und der Motor für das ganze System ist eine menschliche, allzu menschliche Eigenschaft, der Neid. Die Wurzel allen Übels ist der Neid. Aber genug des Mangels, wir müssen langsam mal zum Bibeltext kommen. Für den heutigen Sonntag ist als Perikope vorgesehen Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Wollen wir mal hören, was da steht.
Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht er hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Das sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.
Können wir diesen Text wirklich nehmen, um eine Predigt über Neid zu halten? Ich glaube, die Exegeten würden sagen, das ist ein Gleichnis, das besteht aus Bildhälfte und Sachhälfte und das hat einen Vergleichspunkt. In dem Gleichnis geht es doch wohl um die unfassbar große Gnade Gottes. Das stimmt schon.
Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann lies die Bibel. Und wenn du wissen willst, wie der Mensch ist, also wie du bist, dann lies die Bibel.
Also, der Text eignet sich wirklich, um das Thema Neid anzusprechen. Mag es sein, dass es eigentlich um Gottes große Gnade geht. Aber wenn man den Text liest, merkt man doch, es menschelt. Hier wird eine typisch menschliche Eigenschaft sichtbar gemacht. Unsere Fähigkeit, neidisch zu sein, dem anderen etwas nicht zu gönnen, sich zu kurz gekommen fühlen.
Da standen Arbeitssuchende am Wegrand. Sie wollten ihre Arbeitskraft verkaufen. Sie wollten für einen Tag das Nötige zum Leben haben. Sie haben einen Arbeitsvertrag abgeschlossen. Der Arbeitgeber hat seine Pflichten aus dem Vertrag erfüllt. Ergebnis: Sie haben unterschiedlich lange gewartet und gearbeitet und lang oder kurz gearbeitet, aber für einen Tag war gesorgt und alle haben das bekommen, was sie vereinbart hatten.
Na, ganz so war es ja nicht. Dem zweiten wurde versprochen zu bekommen, was Recht ist, und den anderen wurde gar nicht zugesagt. Aber Recht ist doch das, was man zum Leben braucht.
So weit, so gut, aber dann wird verglichen und der Neid zerfrisst die Seele. Es ist nichts mehr von Dankbarkeit zu spüren, dass für diesen Tag kein Mangel da war, dass für sie und ihre Familien genug für diesen Tag gesorgt war. Sie konnten sich nicht mehr freuen.
Wir können den Neid als eine natürliche Eigenschaft hinnehmen und abtun, aber vielleicht erkennen wir, dass Neid nicht dem Beneideten Glück nimmt, sondern dass der Neider am schlimmsten darunter zu leiden hat. Es macht ihn einfach unglücklich.
Es gibt aber nicht nur Neid auf den Besitz anderer. Auch in Kirchengemeinden taucht dieses Phänomen auf. Ich erinnere mich an eine unserer vorigen Gemeinden. Wir hatten sehr gut besuchte Jugendgottesdienste. Es war eine Kleinstadt und wir hatten zwischen 100 und 120 Jugendlichen in der Kirche. Wenn nach der rockigen Musik die Predigt kam, die eine Einladung und ein Türöffner zu einem Leben mit Jesus war, war es unter den Jugendlichen mucksmäuschenstill. Am Sonntag beim Kirchencafé erzählten die Mitarbeiter begeistert von dem Jugendgottesdienst. Aber es gab einige Ältere an den Tischen, die konnten sich nicht mitfreuen. Ihre Bemerkung war: Und was wird für die Alten getan?
Auch das ist eine Form von Neid, die keinem gut tut.
Gibt es eigentlich eine Therapie gegen Neid?
Was nicht hilft, ist die bloße Erkenntnis, Neid tut mir schlecht. Was hilft, ist meine Beziehung zu Gott. Es ist ungemein hilfreich, wenn ich den 23. Psalm verinnerlicht habe und betend bekennen kann: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Die Gewissheit, mir wird nichts mangeln, ist die Grundlage einer wirksamen Therapie gegen den Neid.
Die Aussagen, ich weiß, mir wird nichts mangeln, ist gebunden an eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott, dem guten Hirten. Er, der gute Hirte, kennt mich. Er weiß, was ich brauche. Er weiß, was gut für mich ist. Er hat den Überblick und er sorgt für mich. Er hat mir in seinem Wort der Bibel viele Zusagen gemacht. Ihm und seinen Zusagen will ich vertrauen.
Und die Frage ist doch, glaube ich wirklich, vertraue ich darauf, dass Gott mein guter Hirte ist, der für mich sorgt, dass ich keinen Mangel habe? Glaube ich das? Oder glaube ich einer anderen Stimme in mir, die mir sagt, ich komme zu kurz, ich brauche das und ich brauche dies und Gott soll sich auch darum kümmern? Ich muss mich entscheiden, welcher Stimme ich glaube. Der Stimme Gottes, die mir sagt, dir wird nichts mangeln, oder der anderen Stimme, die sagt, du kommst zu kurz. Ich weiß, mir wird nichts mangeln. Und dafür bin ich dankbar. Aber vielen Menschen fällt es schwer, etwas zu finden, wofür sie dankbar sein können. Ruth, du hast doch mal so eine Reality-Gesundheitssendung gesehen. Was ist dir da zum Thema Dankbarkeit eingefallen?
Ja, da wurde ein Mann gezeigt, der sehr viele Probleme hatte und dadurch essgestört war. Und dieses Problem wollten die Ärzte angehen und zogen eine Therapeutin hinzu. Und die hat diesem Mann den Auftrag gegeben, jeden Tag etwas aufzuschreiben, etwas Positives aufzuschreiben.
Also sowas, und er sollte, was vorhin,
ja, was Ulrike erzählt hat. Und mich hat es also sehr erschreckt, als sie ihn angesprochen hat: Was haben Sie denn heute Positives erlebt, für das Sie dankbar sein können? Ist diesem Mann absolut nichts eingefallen. Aber er hat sich dann darauf eingelassen, ein Tagebuch zu führen, so wie Ulrike das vorhin vorgeschlagen hat. Und es hat ihm geholfen. Er hat damit viele seiner gesundheitlichen Probleme auch in den Griff bekommen. Und das hat mich doch sehr beeindruckt, dass er das dann auch weitergeführt hat und ihm das ganz wichtig geworden ist, jeden Tag danach Ausschau zu halten, was war heute gut, was ist heute gut und wofür kann ich danken.
Gut, aber zurück zum Bibeltext. Einige Arbeiter aus dem Gleichnis wussten, sie hatten genug, aber sie konnten sich nicht darüber freuen, denn sie gönnten den anderen Arbeitern nicht, dass diese ebenfalls genug für den Tag bekommen hatten. Jetzt ist die Frage, wie komme ich aus der Neidfalle heraus?
Nicht, indem ich die Gerechtigkeit in den Vordergrund stelle, das, was die Arbeiter getan haben, wir haben aber in der Hitze des Tages, sondern indem ich dankbar auf die kleinen und großen Geschenke in meinem Alltag schaue. Dankbarkeit ist der Weg, aus der Neidfalle herauszukommen.
Was sagt eigentlich die Bibel zu Dankbarkeit? Also mir fällt da ein, im 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht, seid dankbar in allen Dingen. Wenn ich dich jetzt frage, wofür bist du dankbar, was würdest du dann sagen, Ruth?
Naja, da gibt es so ein schönes Lied. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag, danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag, danke für allen guten Freunde und für jedermann, danke, dass auch dem größten Feinde ich verzeihen kann und so weiter.
Also du hast jetzt ein Lied zitiert, aber würdest du mit eigenen Worten sagen, wofür du konkret danken kannst und dich nicht auf dieses Lied stützen?
Naja, ich bin zum Beispiel dankbar, dass es mir so gut geht. Dankbar für die Gemeinde, für die Freunde. Dankbar auch für unsere Kinder, durch die ich Bodenhaftung behalten habe und die mich dadurch durch ihre Schwierigkeiten näher zu Gott gebracht haben. Und ich könnte noch unendlich vieles aufzählen, aber dann würden wir wahrscheinlich heute Abend noch hier predigen.
Das wollte ja nicht. Als Christen dürfen wir Realisten sein. Wir müssen nicht irgendetwas herbeidenken, wofür wir dankbar sein können. Einfach Augen auf, Herz öffnen und in unseren Alltag schauen. Es gibt eine Fülle von Dingen, für die wir dankbar sein können. Also ich halte fest an der guten Gewohnheit, vor den Mahlzeiten Gott zu danken. Dass ich jeden Tag zu essen habe, das ist eigentlich so selbstverständlich, dass man leicht dahin kommt zu vergessen, wer es ist, der letztlich für mich sorgt. Meine Mutter, die hat einmal etwas Weises gesagt. Sie hat gesagt, wenn wir Gott für alles Gute danken, das wir haben, haben wir gar keine Zeit mehr zum Klagen. Ich denke, sie hat zum großen Teil recht. Aber in dem zitierten Bibelvers heißt es, seid dankbar in allen Dingen.
In allen Dingen? Auch für die unerträglich schweren Dinge? Für die Not und das Leid in unserem Leben? Diese Dinge gibt es. Und dann sollen wir womöglich Gott Danke vorheucheln?
Ein anderer Bibelvers macht das auch deutlich, warum Dankbarkeit so wichtig ist. Im Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, der preist mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Und auch im gleichen Psalm, in Vers 14 heißt es, opfert Gott Dank. Und in Vers 15 heißt es, rufe mich an in der Not. Das ist ja diese Telefonnummer Gottes, ne?
50, 15, ja. Ja. Und 50, 14 ist die Vorwahl. Hm. Gott in schweren Situationen lobpreisen und ihm danken, ist ein wunderbarer Weg in die Gegenwart Gottes. In dunklen Stunden ist das gewiss schwer. Aber das Wort Gottes und die Erfahrung ermutigen mich, Gott in diesen dunklen Stunden zu loben und ihm Dank zu opfern. Opfern, ein Opfer bringen, das bedeutet, dass ich etwas weggebe und dass mir das Weggeben schwerfällt. Während die Israeliten das Zitat aus Psalm 50, dabei sind, Gott in ihrer Not Dank zu opfern, weist Gott ihnen den Weg zum Heil. Das gilt auch für uns. Unser Lobpreis kann in schweren Zeiten wie ein Opfer an Gott aus Gehorsam sein. Wir loben ihn, weil wir vom Verstand her wissen, dass Gott vollkommen gut ist, keine Fehler macht und deshalb immer unser Lob und unseren Dank verdient, egal wie wir uns gerade fühlen.
Und wenn wir verzweifelt sind, ihm unser Leid geklagt haben und uns danach entschließen, ihm zu danken und ihn zu loben, dann ist das nicht geheuchelt. Es ist ein Willensakt und ein Schritt des Gehorsams und ich kann Gott unabhängig von meinen Gefühlen gehorchen. Auch in anderen Lebensbereichen gehorchen wir ja Gott, obwohl wir uns gefühlsmäßig manchmal nicht danach ist. Wir gehorchen ihm, weil wir wissen, dass es uns gut tut, seine Gebote und seine Weisungen zu befolgen.
Die oben genannte Bibelstelle lädt uns ein, Gott zu loben und ihm Dank zu opfern, mit der Verheißung, dass er uns den Weg zum Heil zeigt.
Wie sind wir eigentlich darauf gekommen?
Ausgangslage war der Neid. Wie leicht kippen unsere Gefühle um. Der Neid veranlasst uns, das Gute in unserem Leben zu vergessen, undankbar zu werden. Wir vergessen dann, dass wir einen guten Hirten haben, der für uns sorgt. Und weil er der gute Hirte ist, wird mir nichts mangeln.
Kommen wir zum Wir, zum Ich. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Ich entschließe mich, Augen und Herz zu öffnen und ihm zu danken für die kleinen und großen Gaben in meinem Alltag. Und ich kann noch einen Schritt weitergeben. Ich lasse mich ermutigen, ihm auch für die schweren Dinge in meinem Leben zu danken. Und ich werde sein Heil schauen. Und das ist nicht einfach. Es ist ein Opfer, das ich immer wieder erarbeiten muss. Ich muss mich entscheiden, gehorsam zu sein. Und das immer und immer wieder.
Sagt Gott Dank, alle Zeit, für alles. Das ist wirklich ein Opfer. Aber es befreit mich vom Neid und lässt mich Gott sehen. Und ihn erfahren in seiner Größe und in seiner Allmacht. Und in seiner unbeschreiblichen Liebe zu mir. Und er sagt mir und er sagt dir und dir und dir und dir und dich, dich habe ich ganz besonders lieb.
Und ich entscheide mich, dem guten Hirten zu trauen.
Amen.
Amen.